Lückenfüller, dein Rettungsdienst-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Die Lückenfüller sind wieder da. Hallo Lea, genau. Und ich, der Jona. Und wir haben uns heute hier versammelt mit unserer großen Schar an Zuhörern da draußen in meinem Wohnzimmer.
Ja. Auf dem Sofa.
Genau, wenn ihr es im Hintergrund ab und zu schlürfen hört, ungefähr so, dann habe ich einen exzellenten Tee trink. Ich glaube, Lea hat ihren schon fertig getrunken.
Ja.
Ja, wir sind wieder da, wir haben eine kurze Pause gemacht. Vielleicht hat es der eine oder andere mitgekriegt, unsere hunderten Follower, die uns monatelang hier geschrieben und genervt haben, wo wir denn geblieben sind. Ja, wir haben ein halbes Jahr Pause gemacht aus privaten Gründen, haben uns auch beide ein bisschen verändert in der Zwischenzeit, zumindest was Frisuren und Jobs angeht. Lea, du bist nicht mehr im Rettungsdienst.
Ja, ich kann jetzt, aber das ist eigentlich voll schön, ich kann jetzt auch die innerklinische Seite immer ein bisschen mit betreuen.
Finde ich richtig gut. Also wie geht es denn weiter mit den ganzen Patientinnen und Patienten, die wir im Krankenhaus abliefern? Wird eine gute Perspektive, wird uns weiterbringen, aber trotzdem wird Lea natürlich noch ab und zu im Rettungsdienst fahren, werde ich sie schon nötigen dazu. Genau, warum sind wir wieder hier? Ich habe die Spotify-Zahlen quasi ausgewertet und festgestellt, dass es so rund um den 10. Januar einen exponentiellen Anstieg gab in der Frage danach, wie oft unser Podcast gehört wird.
Dieses Jahr?
Ja, dieses Jahr, genau.
Ach so, okay.
Ja, das war alles ich. Ich habe unsere Folge nochmal angehört. Und diese Statistik nehmen wir als Grundlage dafür, dass es ein bedeutendes Interesse an unserem Podcast gibt. Nicht. Aber wir werden das Interesse mit Sicherheit wecken können, hoffe ich, in den nächsten Wochen. Und eine Neuerung gibt es noch, außer dass unsere Fallzahlen unsere Abrufzahlen noch umgehen, wir haben keinen Shot mehr.
Ja, wir versuchen es mal.
Genau, wir machen einfach mal eine Folge ohne Shot. Einfach rein ins Thema und ihr dürft uns Feedback geben, Rückmeldungen, wenn ihr der Meinung seid, um Gottes Willen, nein, gerade diese 5-Minuten-Podcasts, die waren der Hammer und die höre ich immer noch zum Einschlafen, dann können wir die bestimmt wieder produzieren. Bis dahin verzichten wir mal drauf und schauen einfach, ob das Konzept so vielleicht ein bisschen mehr Zukunft hat. Genau, so. Wir sind bereit.
Ich will den Einstieg machen.
Du willst den Einstieg machen?
Okay, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Jona, mir ist kalt.
Wow, ja, okay. Lea, wie viel wiegt ein Eisbär? Genug, um das Eis zu brechen. Wir sprechen heute über Hypothermie und ich bin der Jona und wir haben euch für die Hypothermie, da haben wir mitgemacht, ich habe extra alle Heizungen quasi ausgemacht und die Fenster geöffnet, dass wir hier frieren im Wohnzimmer.
Deswegen auch der Tee.
Nein, es ist kalt da draußen, es ist Winter und wir wollen wieder thematisch irgendwie up to date sein und deswegen Hypothermie. Und was sich nicht geändert hat, ist, dass wir immer mit einem Fall einsteigen, an dem wir so ein bisschen das Thema aufziehen wollen und den lese ich jetzt einfach mal vor und tue dafür meine Vorlesestimme aktivieren. Du wirst im Nachtdienst mit dem Rettungswagen und dem Meldebild Alkoholintoxikation in den Stadtpark alarmiert. An der Einsatzstelle eingetroffen, vor Ort findet ihr einen 40-jährigen Patienten auf. Der Patient ist bewusstlos und wurde durch eine Passantin neben einer Parkbank aufgefunden. Bei unserer Erstuntersuchung stellen wir fest, dass der Patient A. einen freien Atemweg hat, im Bereich B sich bradypnoisch zeigt mit einer Atemfrequenz, die flach bei etwa 8 Mal in der Minute festgestellt werden kann. C, der Patient ist bradykard, hat eine Herzfrequenz um die 50, die wir in einem zentralen Puls feststellen können. Die Recap-Zeit können wir hier getrost verzichten, weil der Patient in einer sehr kalten und kühlen Umgebung ist. Im Bereich D ist der Patient bewusstlos. Wir messen sofort den Blutzuckerwert, stellen fest, dass der 85 Milligramm pro Deziliter ist. Und gehen im Bereich E in eine Temperaturmessung über und messen eine Temperatur von 32,5 Grad Celsius. Diesen Fall wollen wir also nutzen und das Thema Hypothermie heute ein bisschen aufdröseln für euch. Und wir haben unfassbar viele Fakten. Das wird wahrscheinlich irgendwie die längste Folge, mit der wir jemals irgendwie dienen können. Aber was soll's, Neustart. Und zu guter Letzt freuen wir uns jetzt einfach und starten mit der grundsätzlichen Frage, wie man Hypothermien eigentlich differenziert. Die Lea ist Hypothermie-Crack geworden und hat sich...
Aber eher im forensischen Bereich.
Eher im forensischen Bereich, ja, und hat sich übertrieben vorbereitet auf diesen Podcast, deswegen hat sie heute mehrfach Anteil und ich werde zustimmen und nicken. Okay, Hypothermien, wie differenzieren wir sie denn grundsätzlich?
Willst du auf die Stadien raus oder auf was es alles gibt?
Expositionshypothermie versus interne Hypothermie.
Okay, also grundsätzlich, der Jonas hat es jetzt schon gesagt, haben wir einmal Expositionshypothermien. Das heißt, der Grund ist so ein bisschen im Außen. Wir haben eine kühle Umgebung mit noch irgendwelchen schlechten Umständen, zum Beispiel eben einer Intoxikation und verschiedensten Möglichkeiten, wie die Wärme eben abgegeben wird. Ich glaube, da kannst du noch was schön zu sagen.
Werde ich gleich eingreifen,
ja genau. Du wirst gleich eingreifen.
Soll ich sofort eingreifen? Wärme verliert. Ja, also das ist ja eine Grundsatzfrage, so ein bisschen. Warum werden wir überhaupt kalt? Grundsätzlich funktioniert Thermoregulation gesteuert aus dem Hypothalamus eigentlich ganz gut, aber es gibt natürlich Rahmenbedingungen und Umgebungsfaktoren, die beeinflussen, dass man Wärme abgibt. Also man wird nicht kühl, sondern man gibt Wärme ab und dadurch sinkt die Temperatur. Und da gibt es drei wesentliche Prozesse, die man in den Vordergrund stellen muss. Und das ist die Konduktion, die Konvektion, aber auch die Evaporation. Drei physikalische letztlich Hintergründe, die wir an der Stelle einstreuen und die wir aber auch später im Kontext der Therapie wieder aufgreifen wollen, weil sie schon maßgeblich natürlich auch bei Wärmeerhalt dann eine Rolle spielen. Als Konduktion, also Ducere, das Führen aus dem Lateinischen von Wärme in dem Fall, da geht es darum, dass man von einer warmen auf eine kalte Fläche letztlich Temperatur verliert. Also klassischerweise würden wir, wenn wir uns eine kalte Wand lehnen, würden wir an Temperatur verlieren, weil wir Wärme abgeben. Und das ist also die Wärmeübertragung damit. Die Konvektion auf der anderen Seite ist der Wärmetransport über Flüssigkeiten, den wir zum Beispiel im Blut haben, dass wir da Wärme transportieren und das dann an die Umgebung abgeben. Zum Beispiel, weil wir im Wind stehen oder irgendetwas und dann so eine Umgebungsluft haben, die uns die Wärme dort abnimmt. Und das dann damit auch zum Auskühlen führt. Und zu guter Letzt die Evaporation, die auch sehr, sehr eindrücklich ist, aber häufig nicht auf dem Schirm der Leute. Wärmeverlust über die Verdunstung. Wenn wir Wärme letztlich abgeben, dadurch, dass wir schwitzen oder an der Hautoberfläche letztlich der Schweiß dann noch verdunstet, verlieren wir über das Schwitzen quasi Wärme und kühlen aber gleichzeitig ab. Also das hätte einen doppelten Effekt quasi, das starke Schwitzen. Und das ist auch so
der Sinn von Schwitzen eigentlich.
Ja, das ist der Sinn grundsätzlich. Nur blöd, wenn man quasi viel schwitzt und dann im Wind steht beispielsweise, dann kann man schon stark auskühlen auch unter Umständen. Drei Dinge also, Konduktion, der Verlust über Flächen, sage ich jetzt mal, Konvektion, der Wärmetransport in Flüssigkeiten, in dem Fall die Abgabe an die Umgebung. Und die Evaporation, Wärmeverlust über die Verdunstung auf der Hautoberfläche. Drei Prozesse und welche auch immer diesem Mann widerfahren sind, er liegt halt irgendwie jetzt im Stadtpark, ist bewusstlos und hat wahrscheinlich irgendwie an den Boden einfach, muss man so sagen, der wahrscheinlich irgendwie kalt ist, nachts, unabhängig auch von der Frage, ob Sommer oder Winter, ist es einfach kühl, hat er einfach viel Temperatur verloren und man bräuchte roundabout eine Temperatur von 28 Grad, sagt man immer, um ohne Eigenleistung quasi die gewünschte Kerntemperatur zu behalten. Das hat der Patient nicht nachts, diese Außenumgebung. Also er muss viel...
28 Grad Außentemperatur.
Ja, genau. Er muss viel Energie aufwenden. Und das kann man sich vorstellen, dass das bei jetzt nachts kalt am Boden nicht klappt. Ja. Genau. Das wären also Möglichkeiten, wie man überhaupt Wärme verliert. Und später kommen wir darauf zurück, wie wir uns genau diese Prozesse zunutze machen, um Wärme auch zu behalten halt.
Man kann alles auch immer umkehren.
Richtig.
Genau, wenn wir gerade mit Vokabeln um uns werfen, wenn jemand untertaucht, also der Intox ist jetzt nicht, liegt nicht auf dem Boden, sondern man hat irgendwie jemanden, der in den Fluss gefallen ist oder sonstiges, dann nennt man das Submersion. Das ist sozusagen das Untertauchen. Und dann haben wir eben auch eine intrinsische, also eine interne Hypothermie, die eben von innen heraus passiert, zum Beispiel bei einer Hypothyreose, also wenn sozusagen diese Temperaturregulation nicht richtig funktioniert, wobei das seltener jetzt zu irgendwelchen wirklich kreislaufrelevanten Hypothermien führt.
Ja, aber können wir ja trotzdem feststellen im Rettungsdienst, manchmal Temperaturen 35,6 Grad oder so, ist ja eine Hypothermie in irgendeiner Form, die man vielleicht auch mal wahrnimmt. Insgesamt haben wir uns auch die Frage gestellt, wo man hypotherme Patienten eigentlich überhaupt trifft. Das ist ja jetzt quasi eine gute Überleitung. Ich finde, der alkoholintoxikierte Patient ist ein ganz gutes Beispiel an der Stelle. Der ist sowieso aus meiner persönlichen Sicht, wer mich kennt, kennt den folgenden Satz: Ich halte den alkoholintoxikierten Patienten für den am schlechtesten versorgten Patienten im Rettungsdienst. Niemand muss sich mehr letztlich aufgrund seiner Grundproblematik durch den Rettungsdienst jetzt nicht gefallen lassen, aber kriegt durch medizinisches Personal erstmal mit Vorurteilen verbunden, mit Stereotypen häufig weniger Basisversorgung. Und dazu gehört tatsächlich dann auch mal die Temperatur gar nicht erst zu messen, Vitalparameter nicht zu messen, die Leute vielleicht einfach irgendwie nach Hause zu fahren, die Leute irgendwie ins Krankenhaus zu fahren und abzuliefern und gar nicht so das rettungsdienstliche Management da anzugehen. Und deswegen, ja, natürlich, wenn jemand betrunken in der Öffentlichkeit rumliegt, dann ist Hypothermie vielleicht ein wirklich relevantes Problem für ihn an der Stelle einfach.
Ja, vor allen Dingen halt auch, wenn es jetzt so kalt wird. Ne? Also da muss man sich ja schon mal wirklich Gedanken machen, wenn man selber da irgendwie mit Einsatzjacke, Daunenjacke, Handschuhen steht und dieser Satz, das wärmste Jäckchen ist das Cognacchen, ist halt irgendwie doch nicht so ganz wahr.
Wow, okay. Definitiv. Und ansonsten ist es, glaube ich, viel Begleiterscheinung. Der traumatologische Patient genauso, der irgendwie am Boden versorgt wird.
Wobei das, glaube ich, echt nochmal eine eigene Folge wäre, weil Hypothermie beim Trauma hat ja einen anderen Rattenschwanz, sage ich jetzt mal, als um die Hypothermie, um die es heute so gehen soll.
Genau, vor allem, was es Probleme verursacht im traumatologischen, während wir heute eher so im internistischen Spektrum, in Anführungszeichen, unterwegs sind und uns halt fragen, was macht Hypothermie? Genau, und wie gehe ich da vor? Also viel Begleiterscheinung, würde ich jetzt sagen, im Rettungsdienst, sei es bei Versorgungen auf der Straße, beim Verkehrsunfall, und es hat eine gewisse Dauer, bis der Patient aus dem Auto kommt. Auch der Sozialnotfall, den ich explizit erwähnen würde, die dringende Wohnungstüröffnung oder wie auch immer bei euch da draußen das Meldestichwort heißt, aber irgendeine Form, liegt jemand in der Wohnung über einen längeren Zeitraum, das muss ja manchmal nicht mal ein Akutereignis sein, sondern kann ja nur, dass ich komme nicht mehr alleine Hochereignis sein, das ohne Hausnotrufanbindung dann vielleicht auch sehr zeitverzögert erst zu einem Notruf führt. Da muss ich gestehen, habe ich die schlimmsten Hypothermien persönlich erlebt. Irgendwie Fenster ist offen gerade, irgendwie Durchlüften der Wohnung, man rutscht irgendwie aus,
hat kommt geduscht, nicht mehr alleine hoch. Ist noch nass
irgendwie. Am allerkrassesten, ja. Und das darf man immer nicht irgendwie wegreden und deswegen ist das, glaube ich, wieder ein Plädoyer fürs ABCDE-Schema. Also man muss ja nicht viel messen beim ABCDE und man braucht wenig Geräte. Die Temperatur oder zumindest die Hands-on-Einschätzung, ob sich der Patient warm oder kalt anfühlt und dann spätestens im Secondary Survey, aber auch die Temperatur, halte ich für obsolet. Das ist einfach dringend nötig. Und weil, sie geht immer noch unter.
Da hat die Pandemie aber tatsächlich Vorteile. Die Leute messen mehr Temperatur. Es ist irgendwie mehr in den Köpfen drin. Ich glaube aber, es ist auch so gefährlich. Also ich bin ja auch Erste-Hilfe-Ausbilder und schon in der ersten Hilfe ist es immer, aber wenn es warm ist, dann ist ja warm.
Ja,
und ich glaube, das ist einfach ganz natürlich, dass man das Problem hat, wenn es mir gerade warm ist, ich halt ganz normal hier rumlauf, dass man gar nicht so dran denkt, oh fuck, dem anderen kann ja auch kalt sein, obwohl oder kalt werden, obwohl eben es eigentlich warm ist.
Und vor allem reden wir ganz, also das Wording ist ja nicht, wir erwärmen den Patienten, sondern wir reden ja immer über den Wärmeerhalt und eben über genau die Prozesse, die dargestellt sind, Konduktion, Konvektion, Evaporation, dass wir eben verhindern, dass der Patient Wärme abgibt. Und damit ist es total wesentlich, ja, definitiv. Ja. Okay, also verschiedenste letztlich Alltagssituationen für Rettungsdienstpersonal, wo es zu einer Hypothermie kommt. Ja, wir haben den in Eis eingebrochenen, den wir aus dem Wasser holen, nicht erwähnt. Der ist natürlich kalt, ganz klar. Und werden aber später auf den zurückkommen, wenn wir so ein bisschen Facts zur Reanimation in der Hypothermie auch noch erzählen wollen. Gut, okay. Jetzt ist die Frage, ob man hypotherme Patienten in irgendeiner Form klassifizieren kann. Und vor allem auch so ein bisschen, wann ist ein Patient überhaupt hypotherm? Also wo geht das los?
Ja.
Und das würden wir euch an der Stelle einfach kurz vorstellen.
Grundsätzlich ist es so, wie ganz oft in der Medizin, es gibt verschiedene Arten, das zu klassifizieren. Das richtet sich auch immer ein bisschen nach dem jeweiligen Gebiet. Also in der Forensik wird es anders gemacht als jetzt in der Präklinik. Was sich aber ganz gut etabliert hat, ist das Swiss Staging System. Das kommt aus der Schweiz, weil die eben viel mit alpiner Rettung zu tun haben und dementsprechend auch viel mit kalten Temperaturen. Grundsätzlich spricht man ab einer Temperatur von unter 35 Grad Celsius von einer Hypothermie, wobei man hier aber auch ein bisschen aufpassen muss. Ältere geriatrische Patienten sind ein bisschen kühler als der junge, strotzende Erwachsene. Aber nicht so, dass man jetzt sagt, 32 ist gut. Da fängt es nämlich an, bei 35 bis 32 Grad spricht man eben vom Stadium 1, also eine milde Hypothermie. Da haben wir eben diese frühe Reaktion, da ist man noch bei Bewusstsein, man hat eben dieses Kältezittern.
Ja.
Man wird schon leicht tachykard, die Beatmung beschleunigt sich und auch hier fängt es schon an, dass wir eine leichte metabolische Azidose kriegen. Na, weil auch hier die Temperatur sinkt, das heißt der Stoffwechsel eben langsamer wird und dadurch die Abbauprodukte steigen, während die Reaktionen sinken.
Das heißt, ja, auch an der Stelle, wenn du jetzt sagst, man kriegt schon bei so milden Hypothermien so gedanklich 32 bis 35 Grad eine Azidose, bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass die Frage danach, wie schwerwiegend jetzt die Hypothermie für den Patienten ist, sich auch wieder so an Rahmenfaktoren beurteilen lässt. Also wir beide, durchtrainiert an der Hantelbank, jung in besten Jahren, werden wahrscheinlich solche Temperaturen wegstecken.
Ja.
Und es auch adäquat aufholen können, haben auch Energiereserven und Ähnliches, während wieder unter Umständen das Kleinkind versus vor allem der multimorbide geriatrische Patient holy as fuck ein Problem kriegt, wenn er azidotisch wird. Also das ist ja auch immer die Frage, was kann die Niere noch und Ähnliches, um das auszugleichen. Also
die Frage
man muss sich das einfach mal immer wieder bewusst machen, für welche Patientengruppen wird das schon zu einem Problem, wenn wir solche Worte in den Mund nehmen.
Die Frage ist ja auch, ab wann wird jemand azidotisch? Also was ist natürlich gut, Fett isoliert einfach. Das heißt, wenn wir jetzt einen adipösen Patienten haben, den können wir länger liegen lassen als jetzt jemanden, der irgendwie kachektisch ist. Dann natürlich Körperoberfläche, wenn mehr da ist, dann kann noch mehr verdunsten, zum Beispiel jetzt bei Kleinkindern. Und eben auch die Muskelaktivität, jemand, der viel Muskeln hat, kann natürlich mehr zittern als jemand, der jetzt nicht wirklich zittern kann. Weil warum zittern wir? Ja. Wir produzieren dadurch Wärme, das ist ja eigentlich der Sinn. Was ich aber total interessant finde und was jetzt auch nicht so der Standard ist, den man so liest, wenn wir in den Bereich kommen, schon bei der milden Hypothermie, also 32 bis 35 Grad zur Wiederholung, haben wir schon eine stärkere oder verstärkte Diurese durch eben eine eingeschränkte Aktivität von Transportprozessen in den Tubuli. Das heißt, okay, wir verlieren auch darüber nochmal Flüssigkeit. Ist jetzt für den Rettungsdienst nicht so super wichtig, aber ich fand es interessant, dass da auch tatsächlich schon erste Einschränkungen passieren.
Krass.
Einfach, wenn die aktiven Prozesse fehlen, dann wird osmotisch einfach mehr, geht flöten.
Okay, was passiert, oder gehen wir die Einteilung vielleicht noch durch, um nicht komplett zu springen?
Ja, also und Stadium,
dann können wir
das ist ja alles
im
Stadium
vertieft,
1.
Genau, vertieft weiter auf die Pathophysiologien eingehen. Also wir waren jetzt bei Dingen, die im Stadium 1 32 bis 35 Grad passieren.
Genau, da kann es auch zu retrograden Amnesien kommen.
Okay.
Ganz interessant.
Ja.
Und noch am Rand.
Also falls ich hier zwei, drei Nachfragen stelle, im weiteren Verlauf ist es wirklich kalt hier.
Dann haben wir das Stadium 2, dann sagt man dann moderate Hypothermie dazu. Das ist von 28 bis 32 Grad Celsius. Das nennt man dann da kommt es dann eben zu der Erregungsabnahme. Ne? Also das Kältezittern hört auf. Und das sollte für uns im Rettungsdienst auch immer das Warnzeichen sein, wenn die Leute nicht mehr zittern können bzw. wollen. Da kommt es dann eben schon zur Somnolenz. Es kommt eben zu dieser Muskelstarre statt dem Zittern. Die Atmung kann hier schon sehr flach werden und unregelmäßig, verlangsamt. Auch der Herzschlag wird langsamer. Und diese Azidose prägt sich natürlich einfach weiter aus. Und es kann eben zur Hypoxie kommen, weil eben der Stoffwechsel so langsam wird, dass das eben alles nicht mehr richtig funktioniert. Aber auch der Sauerstoffverbrauch wird gesenkt.
Wird gesenkt, ja. Ich habe mir diesen Fun-Fact aufgeschrieben bei meiner Recherche quasi. Es findet eine Linksverschiebung grundsätzlich der Sauerstoffbindungskurve statt. Die Sauerstoffbindungskurve für alle, die sich das irgendwie nicht gerade vorstellen können oder die nicht parat haben, ist ja einfach nur ein Graph letztlich, der die Sättigung entgegen eines Partialdrucks aufzeichnet. Und genau, normalerweise hat man halt einen relativ sigmoidalen Verlauf, der halt bei gewissen Partialdrücken gewisse Sättigungen erreicht und relativ steil, aber auch abfällt. Das ist der Grund, warum wir beispielsweise, wenn wir einen Patienten mit einer schlechten Sättigung haben, was weiß ich, 75%, mit einer hochdosierten Sauerstoffgabe und einer milden Veränderung der Partialdrücke schnell die Sättigung wieder hochkriegen. Und diese Sauerstoffbindungskurve ist nach links verschoben. Und das bedeutet, man braucht weniger Sauerstoffpartialdruck, also jetzt mal im Laienhaft übersetzt, weniger Sauerstoffgabe oder weniger Sauerstoff tatsächlich dann auch am Ende, um dieselben Sättigungen zu erreichen. Und das ist eben damit begründet, dass Hypothermie eine Linksverschiebung macht und man pro Grad Celsius Abfall 6% weniger Sauerstoff für den vorhandenen Stoffwechsel benötigt. Und das ist eine Ansage, glaube ich, so als Zahl, finde ich, die vielleicht alle mitnehmen können. Also ja, natürlich haben die weniger Sauerstoffbedarf jetzt, aber übersetzt ist das ja eigentlich etwas, was anzeigt, wie hochkritisch die Gesamtsituation ist. Voll, sie kriegen die Stoffwechselprozesse nicht mehr auf die Kette und dafür brauchen sie dann gar nicht erst Sauerstoff.
Genau.
So stelle ich mir zumindest vor. Ja.
Also es ist schon allgemein auch ein interessantes Thema. Bei der schweren Hypothermie, da sprechen wir dann auch von der Danger Zone, also das ist dann die Zone, wo es wirklich lebensbedrohlich wird. Das ist dann 24 bis 28 Grad Celsius. Da kommt es dann eben zum Koma, zum Vitaminima, eben gegebenenfalls schon zu schweren Bradykardien, Hypotensionen und Gefahr von Kammerflimmern, weil eben das Myokard aufgrund seiner besonderen Struktur unglaublich vulnerabel, also verletzlich wird und auf Temperaturschwankungen, Kälte einfach sehr schlecht dann auch reagiert. Und da ist eben Kammerflimmern auch die Haupttodesursache.
Ich habe mir übrigens im Hintergrund nur einen Tee eingeschenkt und nicht, keine Ahnung, hier die Urinflasche befüllt oder irgendwie, falls jemand sich gewundert hat, was da für ein Sound kommt.
Gut, und dann haben wir natürlich noch das Stadium 4. Das ist dann unter 24 Grad. Das ist dann im Endeffekt Scheintod bzw. tot. Also
Vitaminima.
Genau, da hatten wir ein Vitaminima mal. Kann man sich anhören.
Ja.
Da haben wir die,
richtig.
Die, woran man es erkennt. Du meinst
eine Folge, ja.
Ja, da.
Ich erinnere mich.
Kann man gar nicht Werbung machen.
Ja, also wer da einen Kurzvortrag über Vitaminima will und was das ist, der kann einfach Richtung Thanatologie wechseln,
genau,
glaube ich.
Thanatologie ja, war es.
Genau.
Okay, also nochmal ganz kurz, ohne Zwischengequatsch. Milde Hypothermie, Stadium 1, 32 bis 35 Grad Celsius. Stadium 2, moderate Hypothermie, 28 bis 32 Grad Celsius. Dann haben wir eben das Stadium 3, die schwere Hypothermie mit der Danger Zone, 24 bis 28 Grad Celsius. Und dann eben Stadium 4, alles, was dann unter 24 Grad geht, mit eben im Endeffekt, was dann wirklich tödlich ist. Ne? Wobei, es gilt ja der Satz, nobody is dead. Antilles, warm and dead.
Ja.
Ich bin voll stolz, dass wir es erst jetzt sagen und nicht schon voll spät.
Ja. Jetzt haben wir das Eis wirklich gebrochen hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Und spätestens jetzt wissen sie, das sind zwei richtig kompetente Typen und Typinnen da am Start. Ja. Oh Mann. Ja, es stimmt schon. Also klar ist das der Fall. Diese krassen Hypothermien haben ja schon, gibt schon viele Geschichten, auf die man stößt, wo man sagt, okay, da haben tatsächlich noch Leute überlebt. Das liegt halt einfach daran, dass eben zum einen, also ja, die Patientinnen und Patienten haben dann halt hypoxische Probleme und so weiter, haben aber ja gleichzeitig weniger Sauerstoffverbrauch an der Stelle und insgesamt ist das also schon in gewissen Bereichen auch ein System, was sich so ein bisschen fördert. Also es ist ein Grundproblem, weil es die Patienten auf der einen Seite in den Herz-Kreislauf-Stillstand bringt, aber es gibt wahrscheinlich wenig bessere Rahmenbedingungen als hypotherm zu sein. Wir machen das in der Reanimation ja auch zunutze zum Beispiel, dass wir bewusst in eine milde Hypothermie letztlich
früher den Patienten sogar aktiv
abgleiten. Ja, genau, die Zeiten sind rum, wo irgendwelche Pommespackungen in die Achseln gelegt wurden. Aber grundsätzlich, genau, hat es also irgendwie Vorteile in der Worst-Case-Situation, aber insgesamt ist er natürlich lebensbedrohlich. Ich glaube aber, diese krassen Hypothermien, da braucht man entweder eine sehr lange Liegedauer oder eine krasse Exposition, was Eis angeht. Also oder auch irgendwie Rahmenbedingungen, die vielleicht jetzt auch gar nicht so städtisch sind, wie wir geprägt sind. Also man muss auch klar sagen, für alles, was jetzt heute kommt und was wir dann auch später noch so ein bisschen beschreiben, da gibt es schon viele, viele Hinweise immer, die ja für den Lawinenunfall zum Beispiel irgendwie gelten. Den werde ich jetzt hier in der Nürnberger Innenstadt selten haben. Hoffe ich. Wir wissen nicht, was der Klimawandel noch so bringt.
Das kommt nach dem Hochwasser.
Ja, genau.
Lawine. Aber was ganz interessant ist, bei einer moderaten Kleidung, also einer angemessenen Kleidung, ist pro Stunde verlieren wir bei einer Lawinenverschüttung 3 bis 4 Grad Celsius. Also es ist gar nicht so, ich hätte es mir mehr vorgestellt, dass das schneller geht. Man kann da schon auch ein bisschen liegen, bevor irgendwas passiert. Es gibt ja auch so Tipps, wie man sich dann warm hält. Also das ist eigentlich ein ganz cooles Feld, alpine Rettung.
Ja, ich habe mich noch nicht intensiv damit beschäftigt, nur halt mal die ERC-Guidelines, so ein bisschen die Kapitel durchgelesen. Genau, und vor ein paar Jahren dann einen Vortrag zugehört. Aber generell ist es ja so, dass bei der Lawinenrettung auch noch sehr, sehr spät auch mit Maßnahmen angefangen wird, eben weil man weiß, es dauert eigentlich lange, bis jemand tatsächlich hypotherm stirbt und. Genau, aber das greifen wir wann anders auf.
Ich glaube, was an der Stelle viel wichtiger ist, ist so ein bisschen über die Gefahren zu sprechen. Ich meine, klar, wir haben natürlich, wenn irgendwann sind wir so kalt, dass wir halt dann ein Problem kriegen. Weil was passiert, wenn wir jetzt kalt werden? Also gehen wir mal wieder ein bisschen in den urbanen Bereich. Wir haben jetzt unseren Intox, der da liegt, na, der eben durch Verdunstung und den Boden und sonstiges sehr viel Wärme verloren hat. Was macht der Körper? Sein Notprogramm, die ganz klassische Zentralisation. Mhm. Na, das heißt, die obere Hautschicht und eben die Extremitäten werden, ich nenne es jetzt mal, dicht gemacht. Das kennen wir alle von sämtlichen anderen Notfallbildern. Und es kann da tatsächlich zu Temperatursprüngen von 20 Grad kommen. Also, dass deine Oberschicht 20 Grad kälter ist als deine Körperkerntemperatur. Und das ist schon eine krasse Leistung vom Körper. Wenn das jetzt aber weitergeht, irgendwann, nämlich, das fängt schon bei der moderaten Hypothermie, so Stadium in dem ungefähr an, dass das autonome Nervensystem natürlich auch kalt wird und ich will es nicht frieren nennen, aber dass man sich das jetzt ein bisschen besser vorstellen kann, erlahmt. Und dadurch kommt es eben immer mal wieder zur Dilatationen. Das heißt, warmes Blut geht in die Extremitäten, was beim Patienten zu so einem Wärmegefühl führt, ein paradoxes Wärmegefühl. Man nennt es auch Paradox Undressing, weil man hat ganz häufig Leute im Schnee nackt gefunden. Und das liegt eben genau daran, dass die auf einmal denken, ihnen wird warm, sich ausziehen. Durch die Hypoxie kommen auch Halluzinationen dazu.
Kältedummheit.
Ja, genau, Kälteidiotie. Und die ziehen sich halt aus, weil das Gehirn einfach so merkt, es stirbt und dann macht es halt nochmal warm, ungefähr so. Und das ist dann natürlich besonders gefährlich fürs Herz, weil, wie schon erwähnt, wir haben ja jetzt diese Vulnerabilität des Herzmyokards, und wenn jetzt das kalte Blut, was ja, wir haben ja schon gemerkt, echt große Unterschiede haben kann, ans Herz kommt, dann kommt eben zu Kammerflimmern, was dann letzten Endes den eigentlichen Tod herbeiführt.
Das ist dann der Afterdrop-Bergetod.
Genau, der Afterdrop ist sozusagen dieses Aufmachen der Vasokonstriktion zur Vasodilatation und die Folge eines Afterdrops kann eben im schlimmsten Fall der Bergetod durch Kammerflimmern sein.
Also ich werde mich im kompletten weiteren Verlauf meines Berufslebens auf das Wort Bergetod quasi versuchen zu spezialisieren, weil ich wenn ich jetzt sage, der Patient hat einen Afterdrop, hätte ich sofort was anderes irgendwie im Kopf.
Ja, aber es ist ja nicht dasselbe. Es ist der Afterdrop für zum. Ist nicht after, sondern after.
Ist mir vollkommen bewusst. Vielen Dank für diese kleine Erklärung, dass ich auch noch was lerne hier heute. Aber ich glaube, das. Nee.
Die viel wichtigere Erkenntnis daraus ist ja, was heißt das jetzt für uns? Weil das macht ja was mit uns als Rettungsdienst, wenn wir jetzt wissen, okay, es gibt diese Möglichkeit der Vasodilatation, beziehungsweise auch ich kann das Blut ja vermischen, nämlich wenn ich anfange, den groß zu bewegen.
Genau. Jetzt ist die Frage, gibt es noch irgendwas zur Pathophysiologie, was wir erwähnen wollen oder zu Gefahren, weil wir jetzt schon so Richtung Maßnahmen überschwenken, wie wir den Fall abarbeiten. Mir fällt nicht mehr wirklich was ein.
Ja, fällt dir noch was ein? Ich will noch ganz kurz die RGT-Regel eben erwähnen.
Ja.
Das ist im Endeffekt eine Faustregel in der Physik und Chemie, dass die meisten organischen und anorganischen chemischen Reaktionen
chemisch?
Da kommt halt der Westfale in mir durch. Chemischen Reaktionen doppelt so schnell ablaufen, bis vierfach so schnell ablaufen, wenn wir die Temperatur um 10 Grad Celsius erhöhen. Ja. Umgekehrt heißt es natürlich, wenn ich um 10 Grad das wieder kühler mache, ist es halt nur halb so schnell. Na, wenn wir jetzt mal überlegen, 24 Grad Celsius, das ist ja weit mehr als 10 Grad.
Und ja, klar.
Daher kommt es eben, dass der Stoffwechsel langsam wird. Dadurch werden die Abbauprodukte nicht mehr weggebracht. Das ist dann die Folge, die Azidose. Aber natürlich auch, wenn da kein Stoffwechsel ist, ist da auch kein Sauerstoff. Es kommt eben zur Hypoxie. Und einfach nur, dass man es mal weiß, gerade im Begriff Hypothermie, Kälte, wird es eben nicht häufig in der Literatur nicht Hypoxie, sondern eben Hypoxidose genannt. dass man einfach, wenn man es mal gelesen hat, das damit was anfangen kann.
Die RGT-Regel, die Reaktionsgeschwindigkeitstemperaturregel.
Ja.
Ja, Kim. Basischemie.
Ja, also quasi es ist eine Faustregel. Also jetzt bitte nicht irgendwelche Chemiker uns erhängen. Das ist wirklich nur, dass man sich das mal ein bisschen besser vorstellen kann.
Absolut. An alle Chemiker da draußen, verzeiht es uns.
Wenn wir, wir müssen hier an einigen Stellen stark vereinfachen.
Genau, die Physiker verzeiht es uns auch. Wir versuchen das aber ja noch in Kernbotschaften zu packen, im rettungsdienstlichen Sinne. Wir sind jetzt aber voll dabei, schon irgendwie zu bequatschen, was für Konsequenzen hat das für unsere Maßnahmen. Ich meine jetzt nochmal zurück zum Fall. Wir haben dann wirklich moderat hypothermen Patienten mit 32,5 Grad, also milde Hypothermie in der Einstufung, im Übergang zur moderaten Hypothermie. Und der Patient ist bewusstlos und damit haben wir natürlich ein paar Basismaßnahmen. Also es steht, glaube ich, grundsätzlich bei einem bewusstlosen Patienten immer Airway-Management im Vordergrund. Das heißt, den Atemweg freizuhalten, zu sichern, Warm-Bed Officer, kann man sich überlegen.
Da gibt es auch keine großen Unterschiede. Es wird sogar in der Leitlinie gesagt, dass da eigentlich dieselben Regeln gelten wie sonst auch.
Genau, kann man auch nicht anders handeln, glaube ich. Insgesamt, das hast du schon gesagt, wie Leitlinie, worauf beziehen wir uns? Es gibt jetzt nicht so viel evidenzbasiertes Werk zu hypothermen Notfällen. Die ERC-Guidelines, die aktuellen aus dem Jahr 2021, haben zumindest ein Kapitel zum Thema Reanimation und Hypothermie. Also da finden wir sicherlich Quellen und viel Basiswissen, Allgemeines. Die ERC-Guidelines sind da so das Wesentlichste, auf das wir uns zurückziehen. Da wollen wir später auch noch einen Ausblick darüber geben. Reanimationsumstände, Hypothermie. Insgesamt aber jetzt dieser Patient ganz klar, er ist bradypnoisch, deswegen benötigt er eine assistierte Beatmung vermutlich. Sättigungsableitung wird sehr schwer und steht völlig außer Frage, dass jemand mit 32,5 Grad Temperatur jetzt in irgendeiner Form Wärmemanagement braucht durch den Rettungsdienst. Und ich glaube, da muss man jetzt mal irgendwie so eine Lanze brechen für das, was wir da draußen tun. Ich tue immer ganz gerne so dieses klassische Bild, was ich von Rettungsdecke habe. Das habe ich immer von so Verkehrsunfällen auf der Autobahn, wo dann neben einer geringen Anzahl an Patienten häufig noch eine große Anzahl an Betroffenen letztlich irgendwie aufzufinden ist und die werden dann auch versorgt und dann ganz gerne gibt man den Rettungsdecken, da stehen dann die Omis und Oppis da irgendwie auf der Straße, ihre Autos irgendwie, die Stoßstangen kaputt, Teil von der Unfallaufnahme, da können sie nicht rein, hocken sie da oder an der Leitplanke oder irgendwo rum und kriegen so Rettungsdecken. Und die Rettungsdecken wehen dann immer im kalten Wind, das ist mitten in der Nacht und das ist so mein Bild der Rettungsdeckenanwendung, wo ich immer so Gänsehaut, das wenn ich vor Freude kriege, weil ich mir denke, also wenn ich jemanden wirklich tatsächlich halt warm kriegen will, beziehungsweise viel mehr Wärmeerhalt, also den Verlust an Wärme versuche in den Vordergrund zu stellen, dann muss ich natürlich diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten einfach beachten. Und wenn ich jetzt den Umkehrschluss mache zu dem, was wir vorhin gesagt haben, Konduktion, also ich verliere an Fläche Wärme und Konvektion über zum Beispiel Wind oder ähnliches, dann sollte ich eine Rettungsdecke also möglichst nah an die Haut anlegen, also den Patienten eng einpacken und natürlich darf er dann keine nasse Kleidung oder ähnliches haben. Und das würde das Ganze einfach nur verschlimmern an der Stelle. Und ich glaube, dass wir ganz häufig halt Wärmemanagement gar nicht so betreiben im Rettungsdienst. Ne? Oma Erna hat einen 180er Blutdruck, kommt zum Einstellen in die Notaufnahme, weil der Hausarzt nicht erreichbar ist. Die freut sich über eine Decke, das ist aber kein Wärmemanagement.
Wie ist jetzt psychische Betreuung.
Ja, genau, das sind so Rahmenbedingungen, Wohlfühlzonen und ähnliches. Na klar, die darf man auch nicht kalt werden lassen. Aber insgesamt haben wir selten jetzt wie hier, glaube ich, den Fall oder auch bei der Traumatologie, beim Versorgen von polytraumatisierten Patienten, diesen Moment, wo man sagt, ich muss jetzt da wirklich mal die Rettungsdecke gezielt anwenden. Und das bedeutet halt, sich irgendwie eine Kapuze zu basteln, Knoten oben reinzumachen, dann über den Kopf zu ziehen, wirklich unter die Klamotten zu gehen und den Patienten von beiden Seiten, nicht nur von einer mit einer Rettungsdecke einzupacken. Das ist also mega wichtig, dass wir hier nicht noch einen zusätzlichen Wärmeverlust haben. Und dann sind Rettungsdecken extrem effektiv, bis zu 3 Grad pro Stunde. Angeblich, laut Hersteller hast du recherchiert und ich habe es klugscheißeres hier quasi einfach mal klugpetteres versucht wiederzugeben.
Ich habe auch harte Zahlen aus dem Leben.
Harte Zahlen aus dem Leben.
Mein letzten Schockraum hatte initiale Temperatur von 34,1 und im Schockraum abgegeben haben wir sie mit 36,2.
Ja.
Und nur mit Rettungsdecke, die war komplett entkleidet. Also ich, wenn ich einen echten Traumapatienten habe, ziehe ich den komplett aus. RTW halt vorgewärmt und da sind wir von einer Hypothermie, haben wir schon gelernt, ab 35 drunter spricht man von Hypothermie, zu einer guten, moderaten Körperkerntemperatur bekommen.
Glaube ich sofort. Also ich finde die Rettungsdecke nicht ineffizient, wenn man sie korrekt anwendet.
Ja, klar.
An der Stelle und auch wenn man die Rahmenbedingungen irgendwie RTW, Temperatur und ähnliches adäquat anpasst. Wichtig ist aber, glaube ich, im Kontext des hypothermen Notfalls, dass wir jetzt natürlich bei 32,5 Grad von der moderaten Hypothermie sprechen, aber unser Ziel ist eigentlich gar nicht mal die Erwärmung in der Präklinik. Das macht man eher im innerklinischen Setting, Stichwort ECMO.
Genau.
Genau, und es geht uns jetzt hier eher darum, die Temperatur bitte nicht noch kälter werden zu lassen. Und genau, da ist Rettungsdecke, glaube ich, ein super Equipment einfach, was komplett unterschätzt wird in der Präklinik. Thema ECMO haben wir auch ein bisschen diskutiert heute schon. Man kann ja grundsätzlich ECMO häufig inzwischen auch präklinisch einsetzen. Wir hier im Nürnberger Gebiet haben das Alive-Team. Das Alive-Team, das eine ECMO unter gewissen Rahmenbedingungen, irgendwie beobachteter Stillstand und so weiter und so fort.
Willst du vielleicht kurz in einem Satz erklären, was ECMO ist? Weil ich weiß nicht, ob jeder sofort mit der Abkürzung was anfangen kann.
Naja, also grundsätzlich geht es darum, dem Patienten sein Blut extern zu oxygenieren. So.
Jo.
Also wird aus dem Körper raus und oxygeniert wieder reingeführt und da kann ich es auch aufwärmen in dem Moment. Und damit ist ECMO eine mega, genau, extrakorporale Membranoxygenierung.
Genau.
Für alle Fans der ECMO da draußen. Genau, das ist natürlich eine super Möglichkeit, jetzt hier innerklinisch dem Problem entgegenzutreten. Außerklinisch wird es schwierig. Ja.
Also,
genau.
Ist ja auch nicht vorgesehen. Also hier ist es auch, Vorsicht walten zu lassen, um nochmal auf Jonas' neues Lieblingswort zurückzukommen.
Den?
Afterdrop.
Ja.
wenn ich jetzt irgendwie, weil ich dem Menschen was Gutes tun möchte, Extremitäten erwärme, dann kann es eben durch die Erwärmung oder wird es zur Vasodilatation kommen, heißt, kaltes Blut kommt wieder zum vulnerablen Myokard, Kammerflimmern kann ausgelöst werden. Das heißt, wenn wir in irgendeiner Form wärmen, durch eine Heatdecke oder so, dann immer nur Körperstamm.
Ja.
Nie die Extremitäten. Und auch hier, wie gesagt, das Stichwort ist Wärmeerhalt, nicht aktive Wärmung.
Für die Präklinik natürlich,
genau.
Ganz klar. Insgesamt sind wir jetzt natürlich, wenn du den Bergetod, wie ich ihn ja gerne nenne, schon ansprichst, auch gerade jetzt wieder an diesem Punkt des Nicht-Immobilisierens angekommen. In der Versorgung würden wir wahrscheinlich irgendwie auf eine Schaufeltrage packen, weil man die super anwenden kann, um den Patienten möglichst wenig zu bewegen. Und das eine echt gute Option darstellt, vorsichtig, sanft den Patienten letztlich da wegzukriegen. Wichtig ist einfach möglichst wenig Bewegung, glaube ich. Wir haben auch überlegt, ob man vielleicht in so einer Vakuummatratze dann adäquates Wärmemanagement betreiben kann. Vielleicht kann man, du hast gesagt, wenn man so Heatdecken hat, also Wärmedecken und die unter die Vakuum, das alles Spielereien. Ich glaube, da müsste man halt einfach gucken vor Ort, aber ich glaube, jeder braucht schon so ein, zwei Taktiken, wo er sagt, im Extremfall kann ich damit umgehen. Das ist natürlich auch immer total abhängig vom Material.
Das ist auch jeder anders ausgestattet. Also ich weiß nicht, ob jeder diese Hitzedecken hat. Was, glaube ich, eine ganz coole Taktik wäre, ist, glaube ich, ich meine, wenn wir draußen sind, ist ja relativ schnell klar, dass wir halt das Ziel es ist, möglichst schnell ins Auto zu kommen, dass man zum Beispiel die Rettungsdecke schon auf die Schaufel drauflegt, weil dann habe ich sozusagen gleich vernünftig von unten auch die Rettungsdecke schon da und kann ihn dann vernünftig einwickeln, ohne ihn jetzt groß ständig drehen zu müssen, Thema so wenig Bewegung
möglich. Oder halt die Rettungsdecke auf die Vakuummatratze.
Oder so,
und dann eine Schaufel, Vakuum weg, dann kann ich das auch tatsächlich irgendwie an ihn
ranformen.
So ein bisschen anformen, genau, kann dann die eine Rettungsdecke von unten, die zweite vielleicht von oben packen.
Und dann noch Decken drüber,
kann ich mir, das ist auch kann ich gut. mir denken, ist das eine ziemlich gute Option, ja. Aber da braucht man so ein bisschen, glaube ich, eine pfiffige Herangehensweise. Man muss einfach mal wirklich gezielt sich überlegen, wie schaffe ich das. Und da sind wir im Rettungsdienst meiner Ansicht nach halt einfach schlecht. Also wir machen halt häufig so Lulu-Temperaturmanagement
so
in der Wohlfühlzone.
Ja,
genau. Ja. Aber überall da, wo wir sagen, und jetzt, ne, also keine Ahnung, der neurogene Schock oder das Polytrauma, das ist da bemerke ich schon auch an mir oder meiner Performance oder meinem Team häufig noch etwas, was dann so ein bisschen darunter fällt, was ich nicht so geil finde.
34 aus 36 Grad.
Ja. Ja, du sagst es. Okay, aber das waren jetzt irgendwie alles Basismaßnahmen. Ich fasse mal irgendwie zusammen, damit alle da draußen nicht den Überblick verlieren. Wir versuchen, möglichst wenig Bewegung am Patienten insgesamt zu veräußern. Wir werden das Oxygenierungsproblem in den Griff kriegen müssen. Das heißt, Sauerstoffgabe, gegebenenfalls eine assistierte bzw. auch kontrollierte Beatmung, wenn zu bradypnoisch. Und versuchen, Wärmeerhalt, eine passive Erwärmung, also versuchen so ein bisschen die Umgebungsfaktoren zu beeinflussen, aber ihn jetzt nicht in kurzer Zeit massiv zu erwärmen, vor allem nicht an der Peripherie. Warme Infusionen, ja, sind vielleicht nett, weil man nicht nochmal was Kaltes einspült, aber werden nicht den Effekt haben. Das wird erst die ECMO im Krankenhaus letztlich schaffen. Und das muss man auch dementsprechend gut voranmelden, auch das Arzt-Arzt-Gespräch suchen, alle Optionen letztlich versuchen irgendwie zu ziehen. Wir reden nicht über den alkoholisierten Patienten mit 32,5 Grad, glaube ich, der an die ECMO kommt, sondern wirklich über den, der stark unterkühlt ist, in Bereichen vielleicht 26, 27 Grad und der unter Umständen auch reanimationspflichtig geworden ist. Und diesen kleinen Special-Zusatz wollen wir an der Stelle einfach liefern und uns die Frage stellen, Reanimation bei der Hypothermie, was sind denn dann so die wesentlichsten Dinge, die man anders tut? Ich habe im Kopf ein, zwei Punkte, die ich einfach auswendig weiß. Ich glaube, das eine ist, ja, wir machen weiterhin 30:2, 100 bis 120 Mal in der Minute wird gedrückt, 5 bis 6 Zentimeter tief durch den Eispanzer machen wir trotzdem, aber wir geben Adrenalin in den sehr, sehr kühlen Bereichen, jetzt irgendwie unter 30 Grad reden wir jetzt, geben wir es und weil wir wissen, dass der Stoffwechsel so langsam ist, verdoppeln wir die Zeiten letztlich und geben nicht alle 3 bis 5, sondern halt alle 6 bis 10 Minuten dann logischerweise das Adrenalin. Also wir tun das Intervall verdoppeln an der Stelle, wo man das Adrenalin gibt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich Herzrhythmusstörungen bei so kalten Temperaturen schwierig in den Griff zu kriegen sind und wir deshalb uns auf 3 Defibrillationen beschränken. Und wenn die nicht erfolgreich sind, wird erst wieder bei über 30 Grad eine Defibrillation durchgeführt. Also man beschränkt sich auf Basismaßnahmen und macht dann erst wieder eine Defibrillation. Und dann gibt es aber noch ein paar Ergänzungen, die wir auch auf dem Schirm haben.
Genau, was ich ganz gerne noch ansprechen würde, früher war es ja auch so, dass man gesagt hat, ab so und so viel Grad gibt man gar keine Medikamente mehr. Aber in der Leitlinie 2021 steht wirklich, unter 30 verlängert sich das Dosierungsintervall für Adrenalin. Zur Amiodaron ist da gar keine, wird sich gar nicht geäußert, okay. Und auch nicht, ab welchen Temperaturen oder sonstiges es eben nicht mehr wirkt. Was allerdings tatsächlich beschrieben ist, ist, dass zum Beispiel so Sachen wie Atropin halt keine Wirkung haben, was ja auch irgendwie das falsche Medikament wäre, wenn man das Problem, da hat jemand das Problem nicht verstanden.
Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch gerade nicht diskutabel. Nee. Atropin, genau, aber grundsätzlich,
dass man das halt einmal nochmal gesagt hat. Was noch dazu kommt, also gerade in den alpinen Bereichen ist ja dieser Unterkühlungsprozess auch mit Reanimation wichtig und da hat man eben gesagt, dass bei einer Körperkerntemperatur von unter 28 Grad man sozusagen 5 Minuten reanimiert mit einer CPR und dann 5 Minuten die CPR unterbrechen kann für einen Transport, wenn ich sonst nicht vernünftig wegkomme. Dann fange ich sozusagen wieder an, 5 Minuten zu reanimieren, dann mache ich wieder 5 Minuten Pause, kann in der Zeit wegtragen. Und das mache ich halt, bis ich wieder eine durchgehende CPR feststellen oder sichern kann. Und das Gleiche bei Patienten, die eben unter 20 Grad sind, hat man sogar 10 Minuten Pause. Also 5 Minuten drücken, drücken, pusten, pusten und 10 Minuten wegkommen, wegkommen, wegkommen. Dann wieder 5 Minuten pusten, drücken und dann wegkommen, wegkommen, wegkommen. Hat ja, halt, okay. Aber natürlich gilt es nur, wenn ich keine mechanische Reanimationshilfe habe. Die wird nämlich in der Leitlinie ausdrücklich empfohlen. Also auch im urbanen Gebiet und wenn ich halt gutes, also schlecht einsehbares beziehungsweise einfach schlechte Gegebenheiten im Gelände habe.
Ja.
Was wir jetzt selten
klassisch
haben.
Klassisch Nürnberg Burgberggraben. Ja, du kommst nicht raus aus dem Loch.
Ja, genau.
Machen wir mal 5 Minuten Pause.
Ja, aber wer weiß, vielleicht hat man wirklich irgendwann mal den Einsatz im Wald mit einem Weiher, wo du irgendwie ganz blöd aus diesem Wald nicht richtig rauskommst oder sonstiges, weil da gleich ein Skihügel ist. Wir wissen es nicht.
Ja, wir alle kennen diesen Weiher im Wald am Skihügel. Aber ich glaube, es geht halt einfach darum, dass es in Extremsituationen durchaus halt irgendwie zumindest leitliniengerechte Optionen gibt, die einem eröffnet werden. Und ich glaube, das ist wichtig. Und noch wichtiger ist, glaube ich, dass man da halt irgendwie Merkhilfen sich holt. Es gibt auch in den ERC-Guidelines grafisch aufgearbeitet letztlich das Kapitel Hypothermie und Reanimation. Durchaus mit Übersetzungsfehlern, wie wir bereits festgestellt haben.
Ja,
und,
einfach nicht übersetzt.
Oder einfach nicht übersetzt, manche Wörter. Also da ist durchaus Potenzial, sich das auch vielleicht in Englisch durchzulesen. Aber grundsätzlich man da schon einiges
zu lesen. Ich finde es auch schwammig. Also es wird auch gesagt, dass mit der Adrenalingabe auch über 30 Grad gewartet werden soll.
Ja.
Aber da steht nicht, wie lange. Also muss ich jetzt das verdoppeln oder warte ich einfach nur oder hat es nicht nur so einen hohen Stellenwert? Also mir gefällt das Kapitel nicht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Muss aber auch dazu sagen, dass es wahrscheinlich eines der Kapitel mit wenig Evidenz insgesamt.
Ja, es gibt also wenig Studien.
An der Stelle, dass das natürlich dementsprechend immer schwierig ist, da Aussagen zu treffen und man trotzdem welche treffen muss.
Ja, es ist halt schwierig, da randomisiert, kontrolliert und blind vorzugehen, weil es hat halt wieder ethische Probleme. Ich kann ja nicht sagen, ja, denen geben wir jetzt Adrenalin und denen halt nicht. Ja, das Problem haben wir halt einfach wie immer. Oder wie häufig.
Wie so häufig. Wir nähern uns dem Ende unserer Folge. Was haben wir? Ich versuche mal zusammenzufassen.
Ich habe noch einen Punkt.
Oh, yes.
Darf ich noch?
Ja.
Und zwar,
wir haben noch ein bisschen Strom.
Das
Insider.
Und zwar würde ich ganz kurz noch das kalte EKG in Anführungsstrichen ansprechen.
Okay, okay.
Und zwar ist es so...
Mr. Osborne, hört zu.
Genau. Das hast du schon alles verbindet. Wir haben es, das Problem, oder was, also ab alles so unter 32 Grad verliert man die P-Welle so ungefähr. Also finde ich ganz interessant, dass man nicht denkt, oh, das vorflimmert, sondern das ist normal, dass man die P-Welle dann nicht mehr vernünftig sehen kann. Und bei weiteren hypothermen Patienten verbreitert sich der QRS-Komplex und wird eben langsamer, da haben wir schon drüber gesprochen.
Logo.
Und ab einer wirklich starken Unterkühlung kann es eben zur sogenannten Osborne-Welle, Osborne-Zacke, die wird auch J-Zacke genannt. Das ist im Endeffekt so ein kleines Anhängsel am Übergang vom QRS zur ST-Strecke. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da keinen Infarkt rein interpretiert. An der Stelle lohnt es sich vielleicht mal, weil wir sowas echt schlecht halt zeigen können, sich da mal Bilder von anzugucken.
Ja, das wird sich über einen Podcast schwer beschreiben müssen.
Also wir können es mal gut mit Worten, Bilder malen, aber so gut dann auch wieder nicht. Aber dass man das...
Also auch EKG-Veränderungen in der Hypothermie sind möglich.
Genau, und auch häufig. Und ich meine, die Rhythmusstörungen, also Extrasystolen, Arrhythmien sehe ich natürlich auch. Ja. Deswegen hat das EKG ja auch schon einen hohen Stellenwert bei den Maßnahmen, weil ich eben, das ist ja meine Hauptgefahr, wo ich aber als Rettungsdienst auch was gegen machen kann. Gegen die Azidose, was soll ich groß machen? Ich fange ja nicht an, blind zu puffern.
Ja. Komplett deiner Meinung. Der hypotherme Notfall also, um das irgendwie jetzt zusammenzufassen, ist keiner, den wir häufig primär als Ereignis letztlich wahrnehmen. Sprich, der Lawinenunfall aus dem Eis gezogen oder ähnliches, sondern häufig einfach ein Begleitproblem von Patientinnen und Patienten in der Notfallmedizin. Sei es, wie in unserem heutigen Fall, jemand, der alkoholisiert im Stadtbereich liegt nachts oder auch noch jetzt im Winter sowieso richtig kalt da draußen. Oder in irgendeiner Form beim Patienten, der im Verkehrsunfall oder sonst wie verstrickt ist. Wir haben uns heute angeschaut, wie man so ein bisschen differenziert zwischen Expositionshypothermie, also überall da, wo physikalische Prozesse wie Konduktion, Konvektion und Evaporation letztlich zu einer Unterkühlung führen, zu einer Hypothermie, im Gegensatz zu einer inneren, internen Hypothermie, jetzt zum Beispiel durch eine nicht mehr adäquate Funktion der Temperaturregulation. Grundsätzlich ist möglichst wenig bewegen, möglichst adäquates, offensives und auch durchdachtes Wärmemanagement sinnvoll und dementsprechend bei Reanimationen auch ein veränderter Algorithmus. Und wir kennen jetzt so ein paar physiologische Besonderheiten und auch pathophysiologische Besonderheiten, die bei hypothermen Patienten auftreten. und sind quasi am Ende. Ja. Und unser Intro hat ja einen digitalen, einen analogen Meldeempfänger, aber eigentlich sollte es einen digitalen haben. Wir überlegen mal, ob wir in der Neuauflage des Dunkelfüllers vielleicht einen digitalen Meldeempfänger einpfeifen.
Ich bin da dagegen.
Doch, wir können uns das überlegen. Ja, aber nein, wir bleiben natürlich beim Alten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sind nämlich am Ende der Folge und es ist auch gleich Tatortzeit. Und dies ja heilig, Sonntagabend haben wir aufgenommen, genau. Wenn ihr irgendwelche Hinweise, Tipps, Rückmeldungen oder sonstiges habt, schreibt uns doch einfach in den sozialen Netzwerken. Und ja, wir hatten Spaß. Die nächste Folge kommt bald. Wir wissen sogar schon wahrscheinlich über welches Thema.
Ja, ganz sicher.
Wir wissen es schon, ja. Sie ist schon in Vorbereitung.
Es wird ganz schön lecker.
Es wird süß. Es wird süß. Und ja, wir freuen uns, euch das Thema Hyperglykämie und den Glukosestoffwechsel näher zu bringen. In der nächsten Folge, die bald auf euch wartet. Bis dahin, bleibt gesund. Schaut nicht allzu frustriert auf die Omikron-Wand. Und ja, habt schöne Dienste da draußen. Wir sehen und hören uns ganz bald.
Immer schön warm bleiben.
Immer schön warm bleiben, genau.
Also, oh, tschüss.
Wir brauchen einen anderen Rausgeher als bitte immer schön warm bleiben.
Ja, ich will warm bleiben, gut.
Also, bleibt warm da draußen. Bis bald.